wo ja ein Konzeptpapier erstellt worden ist mit einigen Ideen, wie man diese CSR-Richtlinie umsetzen kann. Allgemein als Grundsatz formuliert eine 1-zu-1-Umsetzung, soll eine kohärente Gesamtregelung geben. Ich glaube, da wird jeder sicherlich sofort zustimmen. Und es soll also auch im Kabinettsbeschluss zum Bürokratieabbau berücksichtigt werden. Wir haben in der Arbeitsgruppe dieses Konzeptpapier diskutiert, sind da so Punkt für Punkt durchgegangen. Und das ist letztendlich dann auch hier in diese Tischvorlage eingeflossen mit einigen Fragen und auch in einen Entwurf für einen Standard oder an ein Kommentierungsschreiben des WASC, was Ihnen ja auch vorliegt, wo aus unserer Sicht mal so die Punkte dargelegt sind. Aber das müsste man natürlich jetzt hier im Einzelnen diskutieren, inwieweit Sie den Punkten so zustimmen oder auch andere Auffassungen vertreten. Ich fange mal an mit der Erstattungspflicht, den Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen, die ja für diese nicht finanzielle Erklärung auf große Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Mitarbeitern beschränkt sind, also eine neue Größenklassifizierung hier. Und da wird jetzt der Gedanke geäußert, das auch auf KMU auszudehnen. Und zweitens vielleicht dann dafür auch noch Orientierung in Form von Best Practice zu geben. In der Arbeitsgruppe haben wir gesagt, das würden wir ablehnen, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, Bürokratieabbau zu machen und dann diese Berichtspflichten dort auszudehnen, auch wenn vielleicht KMU davon betroffen sein können. In der Lieferkette ist es aber so, dass das eigentlich keinen Regulierungsbedarf in der Hinsicht begründet. Und auch Orientierungshilfen haben wir nicht als primäre Aufgabe des Gesetzgebers gesehen. Best Practice kann ein Gesetzgeber eigentlich so nicht entwickeln, vor allem wenn Best Practice sich auch fortentwickelt, wäre also auch aus unserer Sicht abzulehnen. Das war die Auffassung der AG und ist entsprechend auch so in dem Kommentierungsschreiben drin. Dazu Wortmeldungen oder andere Ansichten?
Ja, also das würde ich so unterschreiben. Mir war ehrlich gesagt nicht ganz klar aus dem Konzept des Ministeriums, ob diese Best-Practice-Geschichte eher im Kontext Änderung HGB oder eher im Kontext jetzt mögliche Überarbeitung von DRS20 oder so gemeint war. Weil die Formulierung da in dem Konzept des Ministeriums ja relativ offen ist. Aber wenn es jetzt erstmal um das Thema Änderung HGB geht, bin ich vollständig dabei. Mhm. Was wir dann hinterher draus machen müssen, sollen wir an anderer Stelle diskutieren.
Ja, darf ich fragen, nur zum Verständnis, wie kommen denn die neuen Textziffern in die CSR-Richtlinie DS20 rein? Das sind ja dann keine K-Paragraphen, werden das P-Paragraphen oder was wird das?
Da haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht, weil...
Bei K passt ja nicht, weil das ist ja diese... Das ist ja eine Schwelle mehr. Nicht alle Kapitalmarktorientierten müssen das machen.
Also es kann ja auch sein, eben, dass diese nicht finanzielle Erklärung gar nicht Bestandteil des Lageberichts ist, dass sie ausgegliedert wird in einen gesonderten Bericht. Also wir haben da drüber diskutiert, aber jetzt noch keine konkreten Vorschläge, wie man das dann implementieren würde. Dafür war uns dieses Konzeptpapier zu diffus und haben wir gesagt, das wollten wir dann auf unserer nächsten AG-Sitzung im September mal etwas ausführlicher diskutieren, wenn vielleicht auch mehr vom Ministerium dann dazu schon verlautbart ist, was eigentlich jetzt konkret angedacht ist.
Aber die Grundkonzeption bleibt doch, es soll in DRS20 rein, es soll nicht separat von DRS20 abgehandelt werden, oder?
Nee, das hängt davon ab, wo der letztlich verortet wird. Ist ja noch gar nicht sicher, dass er überhaupt in den Lagebericht kommt.
Es gibt ja bislang keinen Gesetzentwurf dazu.
Also würde ich im Zweifel auch formal sehen, ne? Also dass wir mal abwarten, was da kommt und wie es denn wo reinpasst. Oder gesonderter Standard oder was auch immer, keine Ahnung.
Okay. Aber nochmal auf die Frage mit den Textziffern zurückzukommen. Selbst, also jetzt sind ja auch verschiedene Textziffern oder enthalten K-Textziffern Regelungen, die nicht von allen kapitalmarktorientierten Unternehmen anzuwenden sind. Also bei manchen sind halt, wo es darum geht, dass es Mutterunternehmen börsennotiert ist zum Beispiel. Das hat auch eine K-Textziffer, ja. Dabei geht es nur um die Börsennotierung. Mhm. Also insofern muss man dann jeweils in der konkreten Textziffer nachgucken, welcher Unternehmenskreis ist jetzt betroffen. Das K steht nur einfach so als Information, okay, ich bin Einzelunternehmen oder im Einzelabschluss, die brauche ich mir gar nicht angucken.
wenn ich nicht kapitalmarktorientiert bin, habe ich damit nichts zu tun. Aber die Börsen- und Kapitalmarktorientierung, da gibt es ja 3 oder 4 verschiedene Varianten.
Korrekt.
Immer wieder durch andere Gesetzesvorhaben anders definiert. Und deswegen haben wir das auch nur so allgemein da drin. Aber das ist ein anderes Thema.
Ne? Ich muss sagen, ich weiß, es war irgendwo ganz anders. Ich habe jetzt mal um den ganzen Tisch herum geguckt und habe festgestellt, dass alle Männer eine Krawatte anhaben. Das ist jetzt nicht, passt nicht in unsere Diskussion, aber es ist mir jetzt einfach mal so aufgefallen, weil ich gedacht habe, welches Kind da hat. Also es sieht überall genau gleich aus.
Wieso?
Ja, das stimmt. Aber das war jetzt kein wertvoller Hinweis. Aber das ist mir trotzdem aufgefallen, ich habe mal alle beobachtet.
Ich hatte eine schöne Geschichte zu erzählen, aber die Mikros sind alles mal gerade an.
Okay.
Ich kann es auch anhalten.
Okay. Schneiden Sie es raus.
Ich dachte, gut. Hier kommt die Aufforderung zum Freimachen.
So. Um dann zu dem nächsten Punkt zu kommen, wenn also im Hinblick auf dieses erste Thema Berichtskreis, wer ist betroffen und Best Practice Konsens besteht, wäre das zweite Thema Wesentlichkeit. Dort wird darauf hingewiesen, dass also die Informationen, die nicht finanziellen Informationen, sich auf das Wesentliche fokussieren sollen. Auch das war vollkommen unkontrovers in der Arbeitsgruppe. Wir sehen das als zwingend an und würden eben auch dafür plädieren, den in der S20 verankerten Wesentlichkeitsgrundsatz, das Wesentlichkeitsprinzip, auf diese nicht finanzielle Erklärung zu übertragen. Mit eben dieser Formulierung, soweit für das Verständnis des Geschäftsverlaufs in der Lage von Bedeutung.
Mhm. Darf ich da eine Verständnisfrage sehr wahrscheinlich? Ich hatte sie eben schon stellen können, aber wo Sie jetzt einmal die Wesentlichkeit bringen. In der Ziffer 29 wird ja beschrieben, auch da schon für das Verständnis des Geschäftsverlaufs, Ergebnisse und so weiter erforderlich sind. Und dann steht mindestens zu und dann werden die Sachen aufgeführt. Das heißt aber nicht, ich muss jetzt zu jedem der Punkte etwas machen, sondern nur, sofern sie für das Verständnis erforderlich sind. Das heißt, was muss ich alles machen, auf jeden Fall. Also hier Umwelt, Sozial, Achtung, Menschenrechte und so weiter. Sondern ich muss dann nur auch für diese Punkte nur berichten, soweit erforderlich oder wesentlich.
Aber da hätte man natürlich das anstatt mindestens, hätte ich jetzt grammatisch dann geschrieben, etwa zu.
Ja, deswegen habe ich ein bisschen geschockt mit dem mindestens. Man kann natürlich auch sagen, dass mindestens heißt, das sind mindestens die Bereiche, die zu beachten wären, aber auch nur in den Bereichen, wo es wesentlich ist. Aber es kann noch weitere Bereiche geben. So habe ich es mir jetzt mal zurechtgelegt, dann passt es wieder. Aber ist vielleicht auch einfach.
Ja, da bleibt ja auch abzuwarten, wie eine gesetzliche Vorlage dann am Ende des Tages wirklich aussieht.
Also die Richtlinie wäre so zu verstehen. Also das ist jetzt auch so mein Verständnis. Ja, und also, was jetzt auch sonst in der Richtlinie drin steht.
Nur dann, wenn wesentlich, aber man, also jetzt nicht jeden dieser Punkte.
Nee, also man muss generell über Sachen berichten, die jetzt halt für das Verständnis der Lage und die Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit, alle möglichen Bereiche, Kundenbelange könnte man da noch mit drunter auffassen.
Aber mindestens,
also darüber muss definitiv berichtet werden.
Aber auch nur dann, wenn es wesentlich ist.
Ja, diese Wesentlichkeit ist die Frage, wie dann der deutsche Gesetzgeber das auslegt.
Okay, dann wacht noch einmal an.
Aber der Wesentlichkeitsgrundsatz ja eigentlich auch generell gilt, ja auch darauf anzuwenden. Also,
ja, ich dachte gerade.
Aber es ist etwas vielleicht missverständlich, oder man kann solche Fragen dann stellen. Ne?
Ja, aber ich finde den Hinweis auch gut. Ich würde das so machen, wie wir das an anderen Stellen im 20er auch gemacht haben. Der Wesentlichkeitsgrundsatz schwebt ja über allem. Aber wir haben den an verschiedenen Stellen immer noch mal adressiert, haben lange darüber diskutiert, macht das denn wirklich Sinn? Das war dann eher klarstellend, das würde ich dann unter Umständen an der Stelle auch so machen.
Genau.
Ist aber etwas, was manchmal auch Diskussionen hervorruft.
Absolut.
Ne?
Ja,
also bei Anwendern.
Ja,
habe ich so aus Feedbackgesprächen schon gehört, warum wird das jetzt da, ist das jetzt anders und da nicht?
Ja.
Also,
ja,
würden Sie dem Wesentlichkeitsgrundsatz auch im Wesentlichen zustimmen? Gut, dann wäre der nächste Punkt die Prüfung. Zurzeit ist eben in der CSR-Richtlinie vorgeschrieben, Pflicht des Vorhandenseins dieser Erklärung zu prüfen, aber keine inhaltliche Prüfung. Und das BMVJ beabsichtigt, das auch eben darauf eigentlich zu beschränken, aber eben die Frage, inwieweit man vielleicht Unternehmen ermuntern sollte, noch auch eine inhaltliche Prüfung zu machen. Wir konnten uns in der Arbeitsgruppe da jetzt so nicht final zu äußern, weil man einfach noch nicht auch das weiß, was dann zu prüfen wäre. Sehen nur ein grundsätzliches Problem darin, dass ja auch vorgesehen ist, die nicht finanzielle Erklärung als einen Ersatz zu haben für die nicht finanziellen Leistungsindikatoren. Und das Ganze dann darüber ausgelagert wird, kommt es eigentlich zu einer Ungleichbehandlung von Unternehmen. Also diejenigen, die dann eine nicht finanzielle Erklärung machen, lagern das aus und haben dann keine Prüfungspflicht inhaltlich mehr, während die anderen, die quasi nicht unter diese neue CSR-Richtlinie fallen, im Grunde auch inhaltlich das als nicht finanzielle Leistungsindikatoren berichten und dann auch prüfen müssen den Lagebericht. Also das ist so eine Inkonsistenz, wenn es auch dann zu dieser Auslagerung kommt. Das hängt dann damit zusammen. Gibt es dazu...
Das Wort ermuntern gefällt mir diesen Zusammenhang
besonders gut. Aber passt es, wenn man das sagt, das Unternehmen nur zu einer inhaltlichen Prüfung oder auch zu einer inhaltlichen Prüfung?
Das nur bezieht sich auf ermuntern. Dass sie nur ermuntert werden.
Ja. Und nicht sozusagen verpflichtet werden, oder?
Müssen wir das nur umstellen.
Ach so.
Das nur vor ermuntert.
Oder ist nur weg?
Ja. Dann muss nur vielleicht weg in der Frage, ja. Ja. Aber war jetzt eine Diskussionsfrage hier, ne?
Ja, verstehe. Mhm.
Gibt es sonst Wortmeldungen dazu noch?
Das hieße, die sollen ermuntert werden, ihre Prüfungsgesellschaft zu beauftragen, ihren Abschlussprüfer zu beauftragen, hier tiefer zu prüfen, auf freiwilliger Basis.
Ja, also wenn der Gesetzgeber, eben, ich meine, jetzt über den Richtlinienwortlaut hinaus, also über die Mindestanforderung einer Vorhandenseinsprüfung, auch eine inhaltliche Prüfung vorschreiben würde, das ist ja die Frage, ob Sie das empfehlen würden, den Gesetzgeber, oder ob man quasi vielleicht das nur anregt.
Also wir haben darüber gesprochen, das ist natürlich von der Prüferseite eher, wenn es jetzt dabei bleibt, wie es jetzt ist, dass wir dann ganz klar machen müssen, um diese Erwartungslücke zu schließen von Anfang an, dass das, was wir da machen, weder inhaltlich noch Vollständigkeit noch sonst was ist, sondern einfach nur, ja, da steht was. Also das muss ganz klar auch im Bestätigungsvermerk oder wo auch immer sein, weil wir haben ja ein Problem, das muss jetzt nicht hier adressiert werden. Wenn es getrennt wird, dann müssen wir erstmal ein Bestätigungsvermerk zum Abschluss geben mit Lagebericht, wo das nicht drin ist. Und dann müssen wir danach, weil dann kommt 6 Monate später dieser Bericht, was machen wir denn dann? Und wie wird das formuliert? Also das ist im Berufsstand, wird darüber jetzt nachgedacht. Aber wesentlich ist da auch, dass da nochmal klar gemacht wird, dass wenn es so bleibt, wir haben uns eigentlich nur angesehen, da ist was.
Aber sonst nicht. Dann brauchen wir auch nichts heruntern. Weil das geht ja faktisch gar nicht, tiefer zu prüfen.
Geht. Aber wenn wir nur das machen, dann sagen wir auch ganz klar, wir machen nur das. Ja, ja. Das war der Punkt. Mhm.
So.
Weil sonst eben halt die Erwartung vielleicht bei den Lesern da ist, ja, das ist auch mal, ich sag mal, gerade der Punkt der Wesentlichkeit, der könnte ja von Interesse sein. Ne? Ist ja. Das, habt ihr alle Wesentlichen drin? Dann würde man sagen, das hat sich keiner angesehen. Also nicht, dass da irgendwo jemand meint, auch wenn es im Lagebericht drin ist oder sonst wo, da wäre jetzt irgendwas Großes geprüft worden. Das ist ja nicht so.
Also die Diskussion möchte ich mit einem Abschlussleser an welcher Stellaufversammlung oder so nicht führen. Wenn man sagt, ihr habt da jetzt was geschrieben, das ist doch gar nicht so. Die ganze Geschichte ist testiert, aber da muss dann wirklich ganz klar sein, dass wahrscheinlich der gesetzliche Auftrag nicht nur diese Aufprüfung sein wird, sondern ob die Erklärung abgegeben wird. Und dass alles darüber hinaus im Moment freiwillig ist und aus Sicht der Kapitalmarktteilnehmer, das ist ja eh gefragt, denke ich, dass man sich da auch inhaltliche Prüfungen vorstellt oder wünscht, wie man das dann aussehen kann. Also die werden sich das sicherlich wünschen, aber ob man das unterstützen kann, ob man so weit gehen kann, da wäre ich auch ein bisschen zurückhaltend.
Wir haben ja heute schon den Fall mit der Erklärung zur Unternehmensführung,
ja, klar.
Ja, die ja auch nicht prüfungsfähig ist.
Wobei das vermutlich nicht so eine Awareness hat.
Ja. Ja,
also da kommen schon Berichtsbestände rein, wo dann auch NGOs auf den Hauptversammlungen auftauchen, über Fragen und so weiter. Ne? Das wird lustig.
Wie stehen denn die Preparer dazu?
zur inhaltlichen Prüfung.
Also das, was ich so gehört habe und bei den Banken, mit denen ich öfter spreche, die würden gerne die Prüfungspflicht, die inhaltliche Prüfungspflicht verlangen.
Ich glaube, das ist ja nicht die Frage, dass wir jetzt sagen, wir verlangen die inhaltliche Prüfungspflicht, sondern es geht am Ende darum, ermuntern wir, das ist eine Frage. Die zweite ist die, wenn es nicht gemacht wird, freiwillig, muss eindeutig gesagt werden, worauf sich hier die Prüfung bezogen hat. Damit nicht draußen irgendjemand meint, da hat der Prüfer oder hat irgendjemand mal drüber geguckt mit Sachverstand oder sonst was, was innerlich da drin steht. Und mein Beispiel von der letzten Sitzung, da steht ein Satz drin, da sagen wir Haken dran, also auch. Also da keiner dann meinen, das wäre irgendwie inhaltlich auf Vollständigkeit gekommen. Ja, ja. Also ich, diese Erwartungslücke, die müsste einfach klar und transparent sein.
Ja, aber Sie gehen noch einen Schritt, also ich bin, geht noch einen Schritt weiter. Sie wollen doch jetzt tatsächlich dann auf eine inhaltliche Prüfung hinweisen.
Also ich habe, also das ist ja, mein Punkt. Ich weiß nicht, ob wir beschließen sollten, dass wir dazu ermuntern. Ich finde deinen Punkt gut, dass das Unternehmen deutlich machen muss, was der Inhalt der Prüfung ist. Ich weiß aber nicht, ob wir uns nicht neutral aufstellen sollten zu dem Hintergrund, ob es denn tatsächlich intensiver geprüft werden muss.
Ja, muss, kann ja der ist ja sowieso nicht sagen. Also das ist ja gar nicht die Debatte. Die Debatte ist, glaube ich, eher die, empfiehlt man es? Bin ich vollkommen, also ist mir, ja, für mich ist wichtig, wenn am Ende, genau wie du sagst, es muss eigentlich klar sein, wenn man das Mindestmaß hat, gesetzlich, nur ist da was, dann muss klar sein, dass da eigentlich keine Prüfung, ich sag's mal so, keine Prüfung stattfindet. Denn da drüber gucken, steht da was, kann ich auch meine Oma fragen.
Ich meine, die Frage, die sich mir stellt, ist, was das BMJV mit dieser Frage im Konzeptpapier bezweckt hat. Der Regen hat ja heute Morgen gesagt, dass man mal sehen wollte, wie sich im Grunde um die verschiedenen Diskutanten aufstellen. Die Antwort liegt doch im Grunde genommen mehr oder minder auf der Hand. Es würde mich wundern, wenn irgendeiner, ein Preparer, freudestrahlend in die Ecke kommt, ich will mehr prüfen. Ja. Ich meine, dass die Prüfer sagen, endless opportunities, neues Geschäftsfeld, ist auch klar. Und dass die NGOs sagen, anders macht das überhaupt keinen Sinn, ist eigentlich auch relativ schnell absehbar. Also das ist eigentlich eine Pseudo-Frage, meines Erachtens, die man kaum irgendwo wirklich normativ beantworten kann, sondern die, glaube ich, eher dazu angeregt ist, die des verschiedenen Sichtweisen klar auf den Tisch zu bringen und damit einen Dialog zu beginnen. Deswegen glaube ich, können wir uns dazu auch gar nicht großartig in irgendeiner Art und Weise.
Bei der Anhörung wird rauskommen, keine Prüfungspflicht, raus aus dem Lagebericht und möglichst die Anforderungen reduzieren.
Die Frage ist, wer da hingeht. Das kann ja sein, dass NGOs oder andere Partizipanten es bei der Anhörung gibt und die werden durch und durch andere Interessen vertreten.
Das wird ähnlich ablaufen wie gestern.
Ja. Ich meine, das Einzige, was man machen kann, ist, dass man so ein bisschen von den Laufzeugen und sagt, dass damit so eine Erklärung für Leser des Abschlusses eine Erwartung damit verbunden ist, dass auch inhaltlich, wenn irgendwas das testiert ist, dann bestimmte Qualität mit dieser Aussage verbunden ist. Mhm. Und das ist eben von außen so nicht zu sehen.
Klar gemacht wird, wenn man bei der jetzigen Regel, ist ja alles in Ordnung, ja, wenn man sich freiwillig nicht macht, dass klar ist, was diese Prüfung ist, was die Werte ist. Ja.
Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Prüfer wirklich so ein vitales Interesse haben, hier zu prüfen. Ich glaube, man könnte das sogar gut begründen, wenn man keine Prüfungspflicht will, wenn sie sich nicht nur darauf erstreckt, es ist eine Erklärung da und sie umfasst zumindest diese Mindestbestandteile, dass es meines Erachtens auch gar kein richtiges Zollobjekt gibt, mit dem ich eigentlich das, was das Unternehmen gemacht habe, vergleiche. Denn das brauche ich ja im Prinzip bei einer Prüfung, dass ich eigentlich ein Leitbild habe.
Ja, doch, aber das ist ja, Sie haben ja im Endeffekt, sagen wir mal, was ist wesentlich für mich, was machen wir denn im Moment im Lagebericht und so weiter, wo die sagen schon, Mensch, das machen wir doch schon. Ich will ja nur, ich glaube, ich halte es für eine gute Idee, dass es DASC letztendlich sagt, da gibt es mehrere Pros und Cons und wie auch immer, sehr wahrscheinlich ist es am Ende auch das Beste, das bleibt im Benehmen des Unternehmens, aber es muss klar sein, hat man die Mindestanforderungen gemacht, was ist denn da passiert in der Prüfung und das wird von dem Prüfer im Bestätigungsvermerk auch klar gemacht. Oder mache ich mehr? Und dafür kann es Gründe geben, dass ich es nicht mache. Es kann Gründe dafür geben, dass ich es mache. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass jemand sagt, ich möchte jemanden haben, der auch einen Kopf hinhält, wenn da mal was passiert, ne, mit Lieferkette und so weiter. Das würde ich dann aber dem Unternehmen überlassen. Das müssen sie selber wissen, wollen sie es machen oder nicht. Aber da muss auch klar sein, was gemacht worden ist.
Ich glaube, dass dieser Freiheitsgrad am Ende des Tages sich für das BMJ gar nicht stellen wird. Das ist ja die Frage, reicht mir eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen oder möchte ich da mehr Zug reinkriegen, damit ich eben genau diese Sozialstandards, um die es heute Morgen ging, in irgendeiner Form sicherstellen kann. So, und wenn ich das will, wenn das das Primärziel dieser ganzen Übung ist, dann stellt sich die Frage nicht, ob das Unternehmen das aussuchen kann, da steht dann eine Pflicht.
Das muss man dann abwarten. Aber ja, ich meine, dazu sollte das DSC sich jetzt nicht
äußern. Deswegen meine ich, da sollten wir uns einfach bedeckt halten.
Da müssen wir sehen, was da mal rauskommt. Ich sag also, mal, für mich wäre so die Aussage, die man hier machen kann, ist wirklich, dass die Information, die am Ende des draußen klar ist, was wurde gemacht.
Das Schreiben ist ja auch hier in der Hinsicht recht allgemein formuliert. Der Briefentwurf, ja, wenn ich das mal eben kurz vorlegen darf, wir verpflichten dem BMJV bei, dass die Verifizierung der nicht finanziellen Informationen schwieriger ist als bei klassischen Angaben der Rechnungslegung. Eine Beschränkung der Prüfungspflicht auf das Vorhandensein der geforderten Angaben erscheint daher zunächst angemessen. Wir möchten jedoch auf folgende Problembereiche hinweisen.
Ich finde natürlich den Problembereich, den Sie hier nochmal gebracht haben, auch interessant. Ne? Das ist einer, der jetzt das Anlagengeschreiben, der es nicht drunter fällt, dass der praktisch härter rangenommen wird, ja, zum Beispiel ja, das Lager. War mir jetzt auch, als ich das gelesen habe, fand ich auch interessant.
Das war vielleicht auch noch nicht das so zu Ende gedacht beim
Bild. Das glaube ich auch.
Gut, dann der nächste Punkt wäre die Prinzipienorientierung. Wir haben die begrüßt. Ich glaube, wenn ich so in die Runde gucke, hat da auch keiner was gegen. Die inhaltlichen Angaben wäre dann der nächste Punkt hier unter dem Abschnitt 232. Da hat das Ministerium zum einen diesen Aspekt der internen Steuerung aufgegriffen und zum zweiten das Thema Kundenbelange nochmal so extra hervorgehoben. Wir waren in der AG der Ansicht, dass dieser Bezug zu den zur internen Steuerung, wie es auch jetzt in DRS 20 ja drin ist, auch hier weiterhin gelten sollte. Frage ist, ob das mit der Richtlinie vereinbar ist, was möglicherweise eine gewisse Einschränkung ist. Das mit den Kundenbelangen fanden wir allerdings unnötig, denn es ist ja jetzt schon auch ein Beispiel bei den nicht finanziellen Leistungsindikatoren, wird also allgemein darüber abgedeckt und wir sehen da also nicht Handlungsbedarf.
Ich habe noch einen Punkt zu diesem Thema interne Steuerung. Das haben Sie ja selbst schon die Frage gestellt, ist das möglicherweise nicht in Übereinstimmung und wird das wieder angehängt? Meine Gefahr, die ich da sehe, ist, dass ich, da gibt es durchaus auch konkrete Beispiele. Also das, man sagt, das, was ich offenlegen muss, wenn ich es intern mache, dann nehme ich es halt aus der internen Steuerung raus. Da bildet dann der ganze Bund. Das habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesogen, sondern es sind ganz klare Ansagen von Unternehmen, die sagen, ich muss da was angeben und deswegen nehme ich es aus meiner internen Steuerung raus. Komplett. Ist jetzt kein gutes Argument. Das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, zu sagen, ja, nur dann, wenn es zur internen Steuerung herangezogen wird, dann sage ich halt, dann ist es das nicht, dann mache ich es nicht und dann berichte ich darüber nicht.
Würde ich zustimmen, wenn eine Incentivierung damit verbunden ist.
Nee, ich denke jetzt aber in dieses, was wir heute eben auch schon mal gesprochen haben, ich habe mindestens über die und die Bereiche zu berichten. Und jetzt sage ich, nee, das mache ich nicht zur internen Steuerung, dann nehme ich es raus, darf ich das dann?
Also der
mich interessiert nicht, ob die, nur als Beispiel, was jetzt nicht gut ist, ob in Frankreich die Mitarbeiter zufrieden sind, das interessiert mich nicht. Das ist nicht meine interne Steuerung, ein blödes Beispiel, was man heute kommt. Aber einer der Punkte, diese Mindestliste, da sage ich, habe ich nicht bei der internen Steuerung, deswegen berichte ich nicht drüber. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich gesetzeskonform ist. Und ich sage nur dann, wenn du intern steuerst.
Also Richtlinienkoffer.
Richtlinienkoffer, sorry.
Ich weiß also der, nicht, ja, also der Gedanke damals bei DRS20 war ja auch mit den finanziellen und nicht finanziellen Leistungsindikatoren wirklich auch die Daten verfügbar zu haben, ja, Management Approach und auch eine gewisse Relevanz damit. Wenn ich es für die interne Steuerung verwende, dass natürlich der Management Approach immer auch Potenzial bietet, so wie Sie es gerade geschildert haben, Dinge zu gestalten, das ist ja, ich glaube, die Konsequenz.
Nur, also ich, mein Verständnis von der Richtlinie ist nicht das, nur dann, wenn es für dich im Moment relevant ist, berichtest du darüber. Also jetzt im Sinne von
Steuerungsrelevant.
Ja, nicht steuerungsrelevant. Sondern ich habe eher den Eindruck, die mir sagen, wir wollen von dir jetzt mal was dazu hören. Zu dem Punkt. Und dass vielleicht viele Unternehmen sagen, zu Recht oder zu Unrecht, die Sachen interessieren mich aber überhaupt nicht, ob da irgendwo in Bangladesch was passiert. Offiziell sagt man das nicht, aber inoffiziell vielleicht. Und das, ich frage mich, ob das nicht der Idee dieser Richtlinie widerspricht. Aber da sind andere.
Also dann ist die Frage, ob die Richtlinie Greenwashing will. No?
Ja, aber also, das haben wir heute Morgen in der Nicht-, aber erstmal diskutiert, was denn dahinter steckt. Ja, und da kam für mich jetzt so schon eher diese, ob man das jetzt Greenwashing nennt, aber schon so eine Art, wir schaffen mal Anreize, damit man sich darum kümmert um diese Dinge, weil die sind uns wichtig. Ja, diese Umweltbelange, Sozialbelange, die sind uns wichtig. Und anstatt es ins Gesetz reinzuschreiben, du musst jetzt gucken, dass das und das ist, sonst kommst du in den Knast, sag mal, berichte mal drüber, was du da machst. Ne? Also so eine Art leichter indirekter Druck. Wenn ich jetzt sage, aber nur dann, wenn es für die interne Steuerung relevant ist, dann weiß ich nicht, ob das tatsächlich, also habe ich ein Unwohlsein, aber Sie haben es ja selbst auch, das haben Sie ja reingeschrieben und gesagt, also ich hätte da Bedenken, dass das wirklich dem Sinn und Zweck, dem Gedanken der Richtlinie entspricht. Aber
also ich würde auch glauben, im N plus 5, da mag das steuerungsrelevant sein. Ja. Heute definitiv nicht.
Ja, also bei vielen.
Wirklich schwarz-weiß im Moment. Ja. Wenn der Druck von draußen groß wird, dass viele Peers genau das schon alles berichten, mit aufgenommen haben, dann werden andere folgen. Aber im Moment, und da stimme ich Ihnen zu, wenn also auf die interne Steuerung abgestellt wird, wird das Ziel nicht erreicht.
Ja, die Frage, die sich mir stellt, was würde ich denn erwarten, wenn ich jetzt sagen wir mal Analyst bin oder an dem Unternehmen interessiert bin. Würde es mich mehr interessieren, wenn ich, ein Boilerplate lese, also über all diese Belange aber mehr oder minder nur daneben stehen und überhaupt nicht nachhaltig in Anführungszeichen im Unternehmen auch, sagen wir, umgesetzt und incentiviert werden? Oder würde ich sagen, aha, okay, jetzt weiß ich aber wirklich, wenn das nicht so passiert, wie prognostiziert, mit den entsprechenden Bandbreiten, dann weiß ich, dass es den Leuten ans Portemonnaie geht. Also ist meine Interpretation dann, dass da auch ein entsprechender Druck hintersteht, das Ganze umzusetzen.
Ja, aber ich behaupte jetzt mal, was man damit bezwecken will, mit diesem ganzen Thema, ist, dass nämlich genau diese Themen auch steuerungs- und incentivierungsrelevant werden.
Genau.
So, und deswegen, wenn man jetzt sagt, genau wie Herr Nisser, ich mache das jetzt wie im Moment intern nicht darauf und dann ist das in wenigsten Fällen, es gibt einige, aber in wenigsten Fällen ist das so. Dann würde ich sagen, vergesst das mal alles. Also ich sage ja nur, mein Eindruck ist eher, dass das nicht dem Sinne der Richtlinie entspricht, sondern man möchte eigentlich die Unternehmen dazu bringen am Ende, dass es Teil der internen Steuerung wird.
Ja,
also Teil. Es steht natürlich da vielleicht nicht so explizit drin, aber das ist so.
Also die Frage ist schon provokant oder beziehungsweise jetzt soll dem BMJ etwas in den Mund gelegt werden, was die vielleicht, wo wir hoffen, dass sie es aufgreifen und auch beurteilen, okay, wir können es so umsetzen, auch wenn es vielleicht nicht so vollständig in Linie ist mit der ursprünglichen Intention, wie die CSR-Richtlinie geschrieben wurde. Das ist einfach jetzt nur eine Erleichterung für die Unternehmen, dass wir sagen, okay, wir wollen uns hier auf die Finanzberichterstattung konzentrieren und diese Informationen sind einfach nur dann in der Finanzberichterstattung relevant, wenn danach das Unternehmen gesteuert wird.
Naja, also ich sage jetzt, wenn ich richtig liege, dann ist das vollkommen konträr zu dem, was man eigentlich erreichen will. Also Sie haben es jetzt ein bisschen, wenn das stimmt, dann ist das nur, wenn es steuerungsrelevant ist, dann ist es nicht, das war es jetzt.
Wenn das.
Den Vorschlag kann man natürlich machen, ja. Ich weiß nicht am Ende, ob man sich dann im DSC gefallen tut mit so einem Thema, weil ich würde mal erwarten, nach dem, was wir heute Morgen hier gehört haben, dass das
Also es ist sehr, ja, ist sehr provokant und ja. Ja, ist die Frage, ob wir das soweit provozieren.
Genau. Das war auch mein Punkt. Ja, aber andererseits, wenn wir tatsächlich reinschreiben, nur dann, wenn es steuerungsrelevant ist, wird es am Ende des Tages, also ist die Vorgabe da, die Intention gegeben, wer eben nicht sich danach orientiert, wird keine Angabe machen. Punkt. Und irgendwann wird es sich halt über den Marktdruck ergeben.
Also in dem Briefentwurf, in der Stellungnahme steht es jetzt so drin, wir stimmen dem BMJV zu, dass die nicht finanziellen Belange auch für die unternehmensinterne Steuerung wichtig sein können. Daher sollte eine Berichtspflicht über Belange nur verlangt werden, wenn diese auch zur internen Steuerung des Unternehmens herangezogen werden. Die Frage, ob man das jetzt so stehen lassen will oder ob das nach der Diskussion
ja, die Frage ist
eben kritisiert werden soll, also dass es doch nicht so ist, also wie Sie sich da positionieren wollen.
Am Ende entscheidet ja sowieso jemand anders.
Ich meine, das ist ja nur eine Stellung, das ist ja Lobbying, ne?
Ich sage jetzt mal genauso provokant, wenn ich mir ansehe, das sind Sachen, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Ergebnisses, Lage des Unternehmens, Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit wichtig oder erforderlich sind. Dann sage ich, das mag so sein, selbst wenn es nicht der internen Steuerung bietet. Also deswegen würde ich sagen, wenn wir sagen, nur dann, wenn der internen Steuerung, dann ist das kontra Richtlinie. Aber wir können es ja reinschreiben. Ja.
Also, möchten Sie
mein Punkt wäre eher zu sagen, insbesondere wenn es der internen Steuerung, dann ist es natürlich eindeutig. Da würde ich sagen, ja. Aber ich kann mir auch Fälle vorstellen, sehr viele sogar, wo es nicht in der internen Steuerung ist, aber trotzdem natürlich für Geschäftsverlauf und.
Ich meine, dieses ist natürlich sehr diplomatisch, da kann man alles dann draus lesen. Ja, dann, also wenn man das nur durch insbesondere ersetzt, sollte daher eine Berichtspflicht über die Belange, insbesondere über die Belange verlangt werden, die auch zur internen Steuerung herangezogen werden.
Das glaube ich mir, so, dann wäre er da gar nicht so kochen.
Ja, kann man alles draus machen.
Ja, dass ich dann irgendwo versuche, das Risiko zu managen und das ist dann Teil der Steuerung. So,
ja. Und dann wächst man da rein.
Ja, ja. Ja, aber gerade dieses Thema, irgendwas rauszunehmen, damit ich das berichten muss.
Aber ich glaube, das hilft eh nicht, irgendwas rauszunehmen, weil wenn wir prüfen, ist ja dann, das ist ja dann eine Prüfungsfrage. Dann würden wir sagen, das ist ihre interne Steuerung und wenn sie tatsächlich was anderes machen als im Dokument, dann wäre das die Aufgabe der Prüfung, das aufzudecken. Also wir würden ja jetzt nicht sagen, wir nehmen nur stumpf das, was sie so irgendwie vorliegen. Also
wenn ich einfach nur sage, steht da was, dann interessiert mich Vollständigkeit in deinem
Sinne. Das sehen wir anders.
Dann wollen sie mehr als sie eigentlich sollen?
Nein, wenn es um die interne Steuerung geht, dann nehmen wir doch nicht nur das Papier, was an uns vorliegt, wenn wir ganz klar Anhaltspunkte haben.
Ja, aber die interne Steuerung, natürlich gucke ich mir die an, aber doch dann nicht im Zusammenhang mit dieser Berichterstattung. Weil die Berichterstattung, dann sage ich nur, steht da ein Satz, ja.
Haken dran, weil es an dem Punkt, wir würden die Prüfung dahin auswählen. Dann würde es nicht helfen, dass sie das aus dem Papier rausnehmen. Ne? Also da.
Gut, die Kundenbelange nochmal. Gibt es dazu andere Ansichten hier in dem Kreis? Würden Sie also auch der Formulierung im Brief zustimmen und dass das also auch nicht notwendig ist? Der nächste Punkt, das BMJV möchte also oder überlegt, Berichtsanforderungen zu Risiken und wichtigsten nicht finanziellen Leistungsindikatoren konkretisieren. Haben wir eigentlich auch als nicht Aufgabe des Gesetzgebers angesehen, sondern wäre dann Aufgabe des ERSC im Standard das zu tun. Und genauso ein Verweis auf die Richtlinien, auf die Leitlinien der EU, die gegebenenfalls da entwickelt werden sollen, würden wir also zum derzeitigen Zeitpunkt auch ablehnen, weil man gar nicht weiß, was das ist und wann das verfügbar sein wird. Ja.
Zu den Risiken habe ich eine Frage. Es gibt ja auch einen Risikobericht. Mhm. Also das habe ich jetzt beim Lesen Ihres Papiers nicht ganz zusammengebracht, warum ich hier extra ein Kapitel brauche über Risiken von nicht finanziellen Leistungsindikatoren. ich würde das in meinen Risikobericht packen, aber vielleicht ist der ja bei Versicherungen so anders als bei Industrieunternehmen.
Der ist sicherlich anders bei Versicherungen als bei Industrieunternehmen, aber diese Berichtspflicht rührt aus einer ganz anderen Sache her. Und zwar, wenn man sich die CSR-Richtlinie anguckt, rekurriert die eigentlich auf die GRI oder auf Nachhaltigkeitsberichterstattungen, wo auch immer der Risikoaspekt mit hineinspielt. Man muss jetzt mal abwarten, wie der deutsche Gesetzgeber das konkret umsetzen wird. Dass es da natürlich eine Schnittstelle oder Überschneidungen gibt, finde ich Ihnen voll und ganz zu. Das ist noch ein konzeptionelles Problem, was wir bekommen werden, wenn man diese nicht finanzielle Erklärung irgendwo hier in den Lagebericht mit integrieren wird. Wenn wir dann entweder Risiken doppelt darstellen, einmal sind sie dann im Risikobericht geprüft, einmal sind sie ungeprüft oder wie auch immer. Also das sind Dinge, ja, die sind nicht glücklich gelöst. Das ist einfach so ein bisschen, dass da unterschiedliche Berichtskonzepte jetzt hier aufeinanderfallen.
Noch nicht in Einklang gebracht sind. Inwieweit sehen wir das als unsere Aufgabe an, diese Berichtskonzepte in einen einheitlichen Rahmen zu gießen? Weil ich sage halt, ich mag nicht hier über Risiken bei dieser Nachhaltigkeit oder Unternehmenserklärung berichten und dann halt noch im Risikobericht, weil entweder ist dieses Risiko wesentlich, dann gehört es für mich in den Risikobericht und wenn es unwesentlich ist, brauche ich bei den anderen nicht berichten.
Da ist was dran.
Ja.
Wenn es unwesentlich wäre, dann würde es ja hier auch kein Thema sein.
Ne? Mhm. Also wie gesagt, ich verstehe das noch nicht ganz.
Ich sag jetzt mal, vielleicht ist tatsächlich am Ende etwas, wo das DRS hier weiterhelfen kann. Wir hatten ja eben auch die Diskussion gehört, dass in den DRS20 jetzt irgendwo anders rein. Dieses ganze Thema, dass man da Hinweise gibt, wie man das Ganze möglichst effizient, dann kann man ja sagen, bietet sich an, dass man diese Themen dann zusammen berichtet und nicht getrennt und so. Das ist vielleicht tatsächlich was, was dann, wo das DRS die Hilfestellung geben kann.
Ja. Das genauso könnte man hier kritisieren, das ist eine einseitige Risikoberichterstattung. Ja, im Lagebericht haben wir Chancen und Risiken. Ja, aber das ist eben das, was in der CSR-Richtlinie so drinsteht und wo man wirklich, also wenn man sich mit Nachhaltigkeitsberichterstattung beschäftigt, mit den GRI, im Grunde auch erkennen kann, wo sie sich orientiert haben. Also nicht alles neu erfunden, auch mit diesen ganzen Dingen, mit Due Diligence-Konzepten oder die Konzepte zu den Belangen, also die ganzen Elemente, die da eben in die Berichterstattung damit rein sollen. Das ist nicht originär jetzt neu entwickelt, sondern das ist eben angelehnt.
Soll ich das nicht gut kommentieren?
Sollte jetzt dazu noch irgendwas Besonderes aufgenommen werden in dem Brief oder in der Stellungnahme? Erstmal so lassen.
Ja. Mhm.
Gut, dann gibt es das Thema Rahmenwerke. Dass eben man darauf Bezug nehmen kann, das denke ich, ist aus unserer Sicht auf jeden Fall gut. Und dass, wenn das Gesetz mehr verlangt, dass man das dann trotzdem erfüllen muss, ist, glaube ich, auch relativ offensichtlich. War also von daher bei uns nicht kontrovers diskutiert worden. Und ich gucke mal hier in die Runde, sehe da auch keine anderen Ansichten. Problematischer ist jetzt das, was eben mit dem Mitgliedstaatenwahlrecht ist, das auch in einem gesonderten Bericht zu veröffentlichen, diese nicht finanzielle Erklärung, und die dann auch noch zeitversetzt, 6 Monate, also eine andere, sagen, Veröffentlichungsfrist, auf der Website dann möglicherweise, wie man das hinterher einer Prüfung unterziehen will, das ist quasi dann ein Blick in die Glaskugel, ob das dann mal da sein wird, ist also eigentlich nicht praktikabel. Und das hatten wir auch entsprechend so in den Brief hineinformuliert. Letzter Punkt.
Vielleicht noch einmal, ja. Man muss ja sich, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich stelle mir gerade vor, natürlich 6 Monate später, wie sieht eigentlich der Bestätigungsvermerk aus, wenn es nicht drin ist im Lagebericht? Gut, dann müsste man sagen, dann ist der Abschluss trotzdem vollständig, weil ich muss es ja nicht drin machen, dann könnte ich da den ganz normalen Bestätigungsvermerk machen für den, das ginge dann.
Ja, aber Sie müssen den Verweis ja auch dann in den Lagebericht reintun.
Dann muss ich aber im Bestätigungsvermerk 6 Monate warten.
Ja, oder mit Vorbehalt. Oder Sie müssen eben sagen, Der fehlt noch, ja.
Okay. Unter Vorbehalt würde ich es nicht machen. Vorbehalt, das wäre, würde ich sagen, wenn Sie eine Bedingung haben. Ich glaube, da würde ich eher...
Das doch, ist doch eine Bedingung. Ich habe die Bedingung, dass 6 Monate später der CSR-Bericht da ist.
Na gut, müssen wir jetzt auch nicht im Detail, aber nee, das habe ich ja im letzten Absatz adressiert.
Nee, ich würde mal sagen, da würde ich vielleicht eher die Parallele sehen zu den Regelungen 264 Absatz 3. Verstehen Sie, wo Sie zum Beispiel Erleichterungen in Anspruch nehmen, gewisse Voraussetzungen können zum Zeitpunkt des Abschlusses der Prüfung noch nicht beurteilt werden. Zum Beispiel, dass der Konzernabschluss aufgelegt wurde. Da machen wir dann teilweise einen Hinweis und Zusatz. Weil Vorbehalt bedeutet ja, der Bestätigungsvermerk ist zu dem Zeitpunkt nicht erteilt.
Korrekt.
Er wird erst dann wirksam, wenn die Bedingung
eintritt. Wenn die Bedingung eintritt, genau.
Nur das BMJ könnte ja hingehen und könnte sagen, ich lasse die gesonderte Berichterstattung zu, aber die Berichterstattung muss zeitgleich mit dem Jahresabschluss passieren. Die Freiheit hat der BMJ auch. Dann wäre das Problem gar nicht da.
Ja, ich hätte halt nur diesen Vorteil der 6 Monate mehr Zeit. Den hätte ich da nicht rein.
Also zeitgleich weiß ich nicht. Also ob man wirklich alle darüber stülpen will und sagen, man muss zeitgleich passieren.
Nee, ich sage ja nur, wahrscheinlich ist das irgendwie handelbar. Man muss halt nur darauf hinweisen, dass dann das am Ende auch der Berufsstand, der sich überlegen muss, was mache ich da, wie schreibe ich das und so weiter. Ne?
Da muss man mal abwarten, was da, ob das auch wirklich so umgesetzt wird und wie es dann kommt.
Aber das Hinweise steht
ja. Aber das Problem steht darin, dass ich in diesem gesonderten Bericht Angaben aufnehmen kann, die eigentlich.
Ja, das kommt drauf an, über wen sprechen wir, über welche Gruppe. Bei großen Unternehmen würde ich sagen, ja klar, wenn die darin geübt sind und entsprechend die Prozesse einmal so aufgesetzt haben, wenn ich jetzt wieder eher an. Kleinere.
Also wir hatten schon bei der letzten IFRS-Erfahrung darüber gesprochen, sie hatten wir schon gesagt, dass Unternehmen das sehr wahrscheinlich oder zumindest am Anfang nutzen werden, die Daten
zusammenzustellen. Ich glaube auch, das ist jetzt mal...
Das sind teilweise ganz andere Stakeholder, wo man die Daten herholen muss. Und wie gesagt, die Unternehmensgröße spielt da sicherlich eine Rolle und wie viele Unternehmen, die bisher eine Nachhaltigkeitsberichterstattung in dem Umfang schon hatte, die hatten da auch etablierte Prozesse. Wenn ich das aber alles erst aufsetzen muss, und also wäre ich zurückhaltend zu empfehlen, das jetzt schon verpflichtend oder Empfehlungen zu geben, das auf jeden Fall zusammenzumachen.
Wird dann nicht die Information verbessert?
Ja, letzten Endes komme ich zurück auf das, was Sie heute Morgen gesagt haben, dass wir uns überlegen müssen, wie viel nicht finanzielles Gedöns wir eigentlich tatsächlich in einem Finanzbericht haben wollen. Ja, also, dass man es nicht klar ausbremsen kann, ist klar, nur ich möchte auch vermeiden, dass der Finanzbericht völlig aussagelos wird, weil er überfrachtet wird mit Dingen, die eigentlich mit Finanzen im originären Sinne eigentlich relativ wenig zu tun haben.
Was meinst du mit Finanzbericht? Inklusive Lagebericht oder ohne? Weil ohne, da hast du das Problem nicht.
Ja, das ist klar.
Aber der Lagebericht ist doch jetzt schon. Wenn ich den lese, 50 Seiten Lagebericht beim DAX-Unternehmen, guck mal, wie viele nicht finanzielle Sachen da drin stehen. Mehr als finanzielle. Das ist doch jetzt schon so.
Das ist richtig, aber das ist die Frage ist, ob die nicht trotzdem, sag ich mal, im weiteren Sinne einen Bezug dazu haben, wenn hier vieles drinsteht, wo ich den Bezug einfach nicht erkennen kann, weil er einfach völlig andere Treiber hat.
Ja. Es gibt Leute, die das anders sehen würden.
Ich weiß.
Die sagen, du bist sehr kurzfristig in deiner Denke. Die sagen, nachhaltig, wenn du langfristig ein gutes Ergebnis haben willst, dann sind die Dinge für dich wichtig. Kann man ja so oder so sehen. Ja, aber,
ja, aber wenn ich könnte jetzt das Gegenargument geben, dann ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung aber auch nicht mehr so relevant. Also klar, dass ich nachhaltig und nachhaltige Ziele, aber dann ist der Zeitpunkt, wann ich diese Zielerreichung der nachhaltigen Ziele veröffentliche, kann dann auch nicht mehr so relevant sein.
Das heißt, deswegen hat man ja auch nicht mehr Zeit.
Ich habe ja eigentlich ex post, ex ante, ja, und ich laufe damit durcheinander, also auseinander. Weil man muss sich ja noch vorstellen, die gerade über Non-KPIs habe ich teilweise Zeiträume von 5 Jahren, die ich in die Zukunft blicke, was ich mit der Finanzberichterstattung nicht habe. Da habe ich nur 1 Jahr. Genau. Und da ist der Druck, möglichst früh das Ganze rauszubringen, weil man sagt, naja, wie sieht es denn ex post aus? Ja? Das andere geht in die Richtung, insofern habe ich zwei entgegengesetzte Strömungen.
Ja, nee, stimmt. Also ich bin es jährlich raus, dass ich es dann nicht direkt im Februar rausbringen muss, bin ich dabei. Trotzdem ergeben sich die Probleme, die wir angesprochen haben. Die sind ja adressiert.
Man könnte dem auch entgegenhalten, wann wird entschieden. Wenn ich was als entscheidungsnützliche Information verarbeiten möchte und ist es dann nicht sinnvoll, die Informationen beieinander zu haben.
Also insofern wäre mir vielleicht, wenn ich mal Vito Grosso lieber, wenn wir uns nicht so klar positionieren würden, sondern eher hinweisen würden auf die Probleme, die entstehen können, wenn ich eben eine Auslagerung vornehme. Und es gibt durchaus, glaube ich, valide Gründe zu sagen, zumindest in einer Anfangszeit, Datenbeschaffung, was weiß ich, gibt es jetzt operative Gründe, warum ich vielleicht die Verzögerung gerne in Anspruch nehme. Aber man muss dann eben an die Konsequenzen denken und muss sich überlegen, was bedeutet das eben für Dinge wie Testhard und ähnliches. Und das würde ich aufbringen. Aber die Positionierung würde ich dann im Zweifelsfall ein bisschen zurücknehmen.
Also müsste man vielleicht nochmal an den Formulierungen hier ein bisschen arbeiten. Auslagerung von verschiedenen Informationen in einen gesonderten Bericht, der gegebenenfalls zeitlich getrennt vom Lagerbericht veröffentlicht wird, sehen wir als problematisch an, kann problematisch sein.
Fände ich besser. Also ich sag mal, überlegen Sie, viele Unternehmen veröffentlichen heute auch neben dem eigentlichen Geschäftsbericht weitere Berichte. Werden wir sagen, das ist problematisch? Eigentlich nicht. Es wird dann problematisch, wenn ich sage, es hängen irgendwie Folgepflichten dran, ich muss irgendeinen Bezug herstellen zu dem Geschäftsbericht, ich muss irgendwie prüfen oder sonst irgendetwas. Dann sehe ich dieses Problem in der Tat schon.
Aber wir wollen das Wort problematisch verwenden.
Nee, eben nicht.
Ja, also kann nicht zielführend sein, kann kontraintuitiv, kann also irgendwie.
Ich würde eher auf die Richtung gehen und sagen, ja, dass den Unternehmen mehr Zeit gegeben wird, sind wir grundsätzlich positiv.
Ja.
Weisen aber darauf hin, dass sich folgende Punkte ergeben, die dann zu adressieren
Konsequenzen werden. Ergeben, so ist genau. Dass damit Konsequenzen. Ja.
Aber wie stellt sich denn der Fachausschuss zu der möglichen Debatte? Alle Welt redet über den Integrated Report. Es gibt ja verschiedenste Arbeitskreise, auch in der Schmalenbach-Gesellschaft mittlerweile, die dieses Thema ja forcieren. Hier beginnt ja einerseits so eine gewisse Steilvorlage in die Richtung gehen. Andererseits argumentieren wir natürlich, wenn dann prüfungsrelevant, wird es schwierig, denn dann findet eine Entkopplung zwischen den tatsächlichen Financials und den Non-Financials statt. Herr Plath hat eben darauf hingewiesen, dass sehr wohl, zumindest bei den meisten DAXen, würde ich mal unterstellen, heute schon im Lagebericht tatsächlich, ich sage jetzt mal, mindestens 50-50 Non-Financials berichtet werden, andere als hier gefordert. Wie wollen wir uns denn da positionieren? Machen wir da möglich oder schießen wir uns da möglicherweise irgendwo ein Eigentor, aber dass wir sagen, den Zug wollen wir nicht besteigen?
Also ich weiß nicht, wie das aus Praxissicht ist. Bei der Versicherungsbranche stellt sich ja momentan auch das Problem, weil wir ja die aufsichtsrechtliche oder auch an die Öffentlichkeit Berichterstattung dann nach Solvency II haben. Und zum Beispiel unser Haus, aber es wird woanders nicht anders sein, ist bestrebt, dass die Inhalte konsistent sind. Und von daher wird die Praxis ja auch schauen, dass der Nachhaltigkeitsbericht und diese Berichterstattungen schon zeitnah zumindest verfasst werden. Weil sie wollen sich ja nicht mit in Widerspruch stellen, indem sie mit sich selbst, indem sie in einem Bericht was anderes schreiben oder die Aussagen aus einem anderen konterkarieren.
Ich sehe es ein bisschen anders, weil wie Herr Schlömer gesagt hat, die Aussagen, die sich aus der CSR-Richtlinie ergeben sind für mich eher längerfristig angelegt, nachhaltiger, einen deutlich größeren Fokus. Nicht unbedingt so präzise auf die Lage des vergangenen Jahres und die Prognose, sage ich mal, des unbedingt nächsten Jahres. Also es kann sein, dass es Aspekte auch darin gibt, gar keine Frage, aber es gibt durchaus einen Fokus, der darüber hinausgeht, sodass ich sage, ich sehe diesen möglichen Zielkonflikt nicht. Ich sehe ihn dann natürlich deutlich eher, wenn ich sage, ich positioniere mich jetzt, sagen wir mal, in der Chancen- und Risikoberichterstattung zu irgendetwas, was CSR-Relevanz hat. Und sage da dann zwei Monate später genau das Gegenteil. Da muss ich natürlich mir die Frage stellen, was denn da passiert. Ja? Das würde ich unter Betriebsunfall abrufen. Ja?
Ich glaube, eine Verlagerung nach hinten macht eigentlich nur Sinn, wenn ich sage, das spielt eigentlich für die Steuerung als Unternehmens gar keine Rolle.
Ja.
Und das wird in immer weniger Fällen, ob jetzt freiwillig oder mehr oder weniger gezwungenermaßen, der Fall sein. Und wenn ich einen Jahresabschluss mache, wo ich was sage zur Steuerung, zu Gewerbesteuer und sage dann sechs Monate später was zu wesentlichen Themen, die eigentlich da eine Rolle spielen, das macht keinen Sinn.
Aber für welche Steuerung? Für die kurzfristige oder für die langfristige?
Ja, aber du hast ja, ich bin dabei, dass man bei den Non-Financials, nenne ich sie mal, deswegen auch die Idee Nachhaltigkeit jetzt nicht aufs nächste Jahr guckt, nur, sondern längere, 5 Jahre, teilweise sogar noch weiter. Was man natürlich schon macht, ist, dass man von Jahr zu Jahr sich anschaut, nehmen wir mal CO2 und so weiter, Carbon Footprint, natürlich gehe ich dahin und sage, habe ich denn das, mein Ziel erreicht in dem Jahr, bin ich auf einem guten Weg? Das mache ich schon. Also es ist natürlich schon, auch wenn es langfristig ist, hat es eine kurzfristige Komponente. Deswegen meine ich, glaube, am Ende wird es vielleicht am Anfang so sein, dass manche Unternehmen es machen, weil sie erstmal schauen müssen, wo sie die Daten herbekommen. Aber über kurz oder lang wird das Teil des normalen Berichtssystems
sein. Aber dann muss ich, also nochmal, wenn man sagt, dieser Bericht ist nachhaltig und von daher muss er bei der kurzfristigen oder stichtagsbezogenen Betrachtung nicht unbedingt zum Finanzberichterstattung, dann stelle ich mir aber die Frage, wenn das nachhaltig ist, macht überhaupt dann der Berichtszyklus, das jährlich zu tun, überhaupt einen Sinn? Weil das heißt, sie werden 99% jedes Jahr wieder berichten, weil langfristige Sachen ändert man nicht so schnell.
Ja, Moment, das eine ist das langfristige Ziel, das andere ist die Zielerreichung.
Ach so, das so, sagen Sie heute
das
so
ist,
und so
ja,
viel
klar,
aus
ist und Ziel.
Und so weiter und nächstes Jahr vielleicht etwas
korrekt,
mehr oder etwas
genau.
weniger.
Das heißt, Sie können also genau sehen, haben Sie da jetzt irgendwie ein lineares Verhältnis oder müssen Sie am Ende sehr stark akzelerieren, Geschwindigkeit aufnehmen, um das hinterher überhaupt noch zu erreichen. So, und die Krönung des Ganzen ist dann wiederum eine... Ja, Quantifizierung der eigentlich nicht finanziellen Indikatoren in finanzielle und ergebniswirksame Elemente. Beispielsweise bei BASF sagt man, ja, wir haben so und so viel Schadwasser vermieden, das kostet also so und so viel an Abwassergebühren, erspart, Carbon Accounting bei der Post, Mitarbeiterfluktuation oder Mitarbeitergesundheit, wo sie sagen, ja, so und so viel kostet uns neue Mitarbeiter zu rekurrieren. Oder wir haben die entsprechenden Krankheitsquoten, dass wir also versuchen, immer mehr von diesen Beziehungen aufzubauen.
Also die nicht finanziellen auch bezahlen, sie unterlegen die bezahlen, um zu zeigen.
Ja, weil ich meine, das Management wäre ja schlecht beraten, einfach nur irgendwelche nicht finanziellen Indikatoren auszusuchen, sondern man muss ja irgendwie auch einen ökonomischen Sinn darin wieder haben. Es wird dann sehr, sehr schwierig, wenn es so, ich sag mal, Standortfaktoren sind oder Markenrenommee, das kriegen sie unheimlich schwer quantifiziert, weil es eigentlich gar nicht zu, ich sag mal, Compliance-Fällen oder so führen darf, weil sie sagen, okay, wir wollen compliant sein, aber das Gegenteil darf eigentlich gar nicht auftreten. Dann fällt es ihnen schwer, das zu quantifizieren.
Ja, aber sonst, das Problem auch rationalisieren, gerade wenn sie dann noch steuern wollen, dann müssen sie schon irgendwie einen Hebel anlegen.
Sind die finanziellen und nicht finanziellen Leistungsindikatoren?
Ja. Und deswegen so unabhängig ist es dann auch
nicht. Es wird schwieriger, wenn ich das Gemeindewohl messen will, in dem ich tatsächlich jetzt angesiedelt bin. Ja? Also die Stadt,
das geht
ja Wiederbestellungsraten, Anbahnungszeit, da muss man hinreichend mal überlegen, wie man tatsächlich auch Kundenbeziehungen eingeht und was mich der Eingang einer Kundenbeziehung kostet. Und dann kann ich auch den Wert einer Kundenbindung versuchen zu evaluieren. Das kommt drauf an. Also wie Sie auch wieder was Sie für ein Gesamtsetup haben. Weil bei uns wären es eher dann die Distributoren wiederum und nicht die Endkunden der Apotheke.
Vielleicht nochmal abschließend hier.
Es ist viel Raum für Research und ja, zukünftige akademische Umtriebe.
Da geht es mal zwei Stellen.
Zwei Niederlassungen. Wir stoppen die aus. Ansonsten hatten wir noch die Schutzklausel mit aufgenommen. Das wurde vom BMVJ nicht adressiert. Und dass man vorhat, sich nochmal auch die Frauenquote im Zusammenhang mit dem Diversitätskonzept anzuschauen, ist, glaube ich, auch eine sinnvolle Sache. Da prescht man ja jetzt quasi partiell vor und muss dann hinterher gucken, dass das auch in ein großes Ganzes dann reinpasst, glaube ich, auch nichts gegen einzuwenden. Ja, das wären eigentlich so die Dinge, denke ich, die wir dann auch heute schaffen wollten, sind wir eigentlich fast auf die Minute, auch durchgekommen.
Ich finde auch hier diese Gegenüberstellung sehr schön, das ist so jetzt die erste Orientierung, wo stehen wir eigentlich mit dem 20er und wie kann es da weitergehen. Also
ja.
Dann noch zur Frage zu diesem Entwurf des Briefes an an Böhm. Da würde ich jetzt die Anmerkungen, die jetzt so sind, die heute kamen, entsprechend einarbeiten und dann im Umlaufverfahren nochmal versenden, dass Sie da Ihre Anmerkungen zu machen können. Wenn Sie jetzt schon noch irgendwelche Anmerkungen zu dem Entwurf haben,
überlegen wir es. Also was natürlich hilfreich wäre, wenn dieser Brief im Tenor das abdeckt, was ich dann bei der Anhörung auch vermittle. Ja, nicht, dass wir am 10.
eine völlig ja, das ist diese Zeit, das ist Berichterstattung.
Dass der Brief das wieder, was Sie vermitteln, oder ist das, was Sie vermitteln, auch im Brief drin?